SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Gefahr gebannt. Der Angreifer mit der Kettensäge ist gefasst. Er hatte 2 geladene Armbrüste bei sich bei der Verhaftung. EU-Asylrecht bestätigt. Kein Land kommt um die Pflicht herum, Flüchtlinge aufzunehmen. Weder Ungarn und die Slowakei in der Zukunft, noch Kroatien auf dem Höhepunkt der Krise. Wegweisendes aus dem Europäischen Gerichtshof. Diesel bald verbannt aus den Autos? Nach Frankreich will auch Großbritannien in naher Zukunft auf Dieselfahrzeuge verzichten. Was heißt das für Londons rote Doppelstöcker? Und woher nehmen wir all den Strom? Und von Breaking News zu Fake News. Diese Woche in unserer Journalismus-Serie der PR-Fachmann, der politischen Parteien Abstimmungen gewinnen hilft.
Wichtiger noch, es klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, ist als Wort eigentlich Plausibilität.
Wie sich Volksabstimmungen gewinnen lassen, verrät Politikberater Wasserfallen hier um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Aufatmen in der Ostschweiz. Der Mann, der am Montag mit einer Motorsäge in Schaffhausen 2 Menschen verletzt hat, ist gefasst. Er ging der Polizei in Thalwil im Kanton Zürich ins Netz, rund 60 Kilometer entfernt vom Tatort. Bei sich hat er 2 geladene Armbrüste. Einiges bleibt vorerst rätselhaft, auch für die Polizei. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner fasst zusammen.
300 Polizistinnen und Polizisten sind am Montag in Schaffhausen und Umgebung im Einsatz gestanden. Dazu Spürhunde und Helikopter, es gab Straßensperren und Hausdurchsuchungen. Und trotzdem konnte der Tatverdächtige nach der Tat flüchten, ohne dass ihn jemand gesehen hat. Der Mann habe offenbar die erste Aufregung nach der Tat ausgenutzt, sagt heute, 48 Stunden später, Ravi Landolt von der Schaffhauser Polizei.
In den ersten paar Minuten hatten wir noch kein sehr genaues Signalement. Und über welche Wege, dass er dann die Stadt verlassen hat, ob er sich allenfalls auch irgendwo etwas weiter außerhalb der abgesperrten Zone versteckt hat, das wissen wir nicht.
Die Flucht des Mannes endete gestern Abend kurz vor 19 Uhr in Thalwil, einer Gemeinde am Zürichsee, rund 45 Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt. Ravi Landolt weiß nicht, wie der 51-Jährige dorthin gelangt ist und auch nicht, weshalb er sich in Thalwil aufgehalten hat.
Wir sind durch verschiedene Hinweise auf Thalwil gekommen und hatten vorher Thalwil nicht im Fokus.
Der Mann habe sich bei seiner Verhaftung ruhig und kooperativ verhalten, so Landolt. Die Tatwaffe, eine Motorsäge, habe er nicht dabei gehabt, dafür aber andere Waffen.
Er trug 2 Pistolenarmbrüste bei sich, welche gespannt und mit einem Pfeil geladen waren.
Wollte der Verdächtige damit weitere Menschen verletzen? Auch das ist nicht bekannt. Denn bis jetzt wurde der Mann noch gar nicht einvernommen. Bereits befragt wurden dafür die beiden Krankenkassenmitarbeiter, die bei Motorsägenangriff am Montag verletzt worden waren, wie der zuständige Staatsanwalt Peter Sticher sagt.
Zum Inhalt dieser Aussagen kann ich hier nichts sagen, insbesondere auch, weil wir natürlich den Beschuldigten diese Aussagen vorhalten müssen.
Diese Einvernahme findet dann heute Nachmittag statt. Dann soll der Verdächtige Antworten liefern auf die vielen Fragen, die in dem Fall noch offen sind.
Christoph Brunner. Die weiteren Nachrichten in der Übersicht bringt uns nun Patrick Seiler.
Deutschland kritisiert die neuen Sanktionen der USA gegen Russland. Es sei nicht akzeptabel, dass die USA mit Sanktionen Industriepolitik machten, teilte das deutsche Außenministerium mit. Die vom US-Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit angenommenen Sanktionen hätten zur Folge, dass deutsche Unternehmen nicht mehr mit Russischen zusammenarbeiten dürften. In der Reaktion des deutschen Außenministeriums heißt es, die USA hätten nicht das Recht, deutschen Unternehmen vorzuschreiben, mit wem sie Geschäfte machen. Die neuen Sanktionen der USA müssen noch vom Senat bestätigt werden. Großbritannien werde den Verkauf von Diesel- und Benzinautos ab dem Jahr 2040 verbieten, das sagte der britische Umweltminister der BBC. Die Emissionen und der Schaden für die Umwelt seien zu groß. Der Umweltminister lehnt ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab, wie dies etwa für Innenstädte zur Diskussion steht. Für ihn ist die Verbannung von Autos mit besonders großem Schadstoffausstoß der bessere Weg. Auch Frankreich plant den Verkauf von Diesel- und Benzinautos ab 2040 zu verbieten. Die EU und Kanada dürfen die Daten von Flugpassagieren nicht wie geplant austauschen. Der Europäische Gerichtshof erlaubt das nicht, weil der Datenaustausch nicht mit den Grundrechten der EU-Bürger vereinbar sei. Es würden zu viele Informationen weitergegeben, zum Beispiel zu Reisegewohnheiten, persönlichen Beziehungen und Ernährungsgewohnheiten. Die EU und Kanada begründeten den Austausch von Informationen über Passagiere mit dem Kampf gegen den Terrorismus. Die EU hat ein ähnliches Abkommen mit den USA. Schweizerinnen und Schweizer haben auch im Juni weniger konsumiert als im langjährigen Durchschnitt. Das zeigt der Konsumindikator der Grossbank UBS. Vor allem die Situation auf dem Arbeitsmarkt wirke sich belastend aus, heißt es in einer Mitteilung. Die Beschäftigung habe in der Schweizer Wirtschaft in den letzten 5 Quartalen stagniert. Zuvor habe man jeweils ein Wachstum verzeichnet. Die Experten der UBS erwarten jedoch, dass die Beschäftigung bis Ende Jahr zunimmt. Davon dürfte auch der Konsum profitieren. Am Tempelberg in Jerusalem ist es erneut zu Unruhen gekommen. Bei Konfrontationen von Palästinensern mit der israelischen Polizei sind in der Nacht 16 Menschen verletzt worden, wie der palästinensische Sanitätsdienst mitteilt. Die Palästinenser lehnen von Israel installierte Überwachungsanlagen am Tempelberg ab. 10.000 Menschen mussten sich in Südfrankreich wegen eines Waldbrandes in Sicherheit bringen. Das Feuer sei der Ortschaft Bormes-les-Mimosas in der Nähe von Saint-Tropez sehr nahe gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt worden sei niemand. Auch in Portugal haben sich Waldbrände ausgebreitet. Die Bewohner von 20 Dörfern sind nach offiziellen Angaben in Sicherheit gebracht worden. Im Juni sind bei Waldbränden in Portugal mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. Seit Jahresbeginn wurden in Portugal nach Angaben des Zivilschutzes 75.000 Hektar Land durch Waldbrände vernichtet. Das sei die größte Fläche der vergangenen 10 Jahre. Und damit zum Wetter bei uns. Heute Nachmittag lockern die Wolken im Norden immer mehr auf und es gibt sonnige Phasen. Nur in den östlichen Alpen bleibt es noch länger trüb und nass. Morgen ist es wechselnd bewölkt bei etwa 22 Grad. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig und etwa 27 Grad warm.
Die europäischen Richter sprechen eine deutliche Sprache heute. Zu befinden hatten sie über Klagen zur Flüchtlingskrise. In einem Fall hatten sich Ungarn und die Slowakei geweigert, insgesamt 120.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien aufzunehmen. Dazu hatte sie die EU verpflichtet, um die beiden südeuropäischen Länder zu entlasten. Der EU-Generalanwalt am EU-Gerichtshof empfiehlt nun, die Klagen Ungarns und der Slowakei abzulehnen. Alle müssten Flüchtlinge aufnehmen. Die Richter folgen im Normalfall der Empfehlung des Generalanwalts und das Urteil wird im November fallen. Oliver Washington in Brüssel, wie bindend wäre dieses Urteil für Ungarn und die Slowakei, aber auch für die anderen zwei Visegrad-Staaten Polen und Tschechien?
Also sollte der EuGH, der Europäische Gerichtshof, der Empfehlung des Generalanwaltes folgen, sollte er gleich entscheiden, dann wäre das bindend. Die Länder müssten sich dann daran halten, es wäre dann vom obersten europäischen Gericht bestätigtes europäisches Recht. Die Frage ist natürlich, folgen die Richter dieser Stellungnahme des Generalanwaltes? Das wissen wir nicht, aber meines Erachtens argumentiert dieser stringent. Und deshalb gehe ich heute da eher davon aus, dass der EuGH dann gleich entscheiden wird.
Wie begründet der Generalanwalt seine Empfehlung von wegen stringent?
Der Generalanwalt antwortet auf die Einwände aus Ungarn und der Slowakei. Wir müssen also hier bei diesen Einwänden ansetzen. Die beiden Länder wehren sich gegen den Entscheid der Mitgliedstaaten vom September 2015 und sie sagen, damals sei ein Verfahrensfehler passiert, das ganze politische Verfahren sei nicht korrekt abgelaufen und vor allem sagen sie, die Umverteilung der Flüchtlinge sei keine geeignete Antwort gewesen auf die Krise. Der Generalanwalt legt ausführlich dar, warum aus seiner Perspektive beim Verfahren alles korrekt ablief und zum inhaltlichen Einwand sagt er, wenn die Umverteilung korrekt angewendet würde, wäre das durchaus ein geeignetes Instrument. Aber es seien ja gerade diese Länder, welche mit ihrer Verweigerungshaltung den Beschluss torpedierten. Wenn der Gerichtshof ihnen also Recht geben würde, würde er diese Haltung quasi legalisieren, so der Generalanwalt, und das wäre dann doch eher absurd.
Wie wird sich denn das Urteil, wenn es so kommt, Ihrer Ansicht nach auf die zerstrittenen EU-Länder auswirken?
Also in Osteuropa dürfte man bereits am Gutachten des Generalanwaltes keine Freude haben. Ein definitives Urteil würde den Druck natürlich nochmals erheblich erhöhen, dann auch wirklich zu kooperieren, weil die EU ist eben nicht nur eine Solidargemeinschaft, sondern vor allem auch eine Rechtsgemeinschaft. Und wenn sich die Länder nicht an Urteile des obersten Gerichtes halten sollten, nachdem sie diesen selber angerufen haben, würden sie das Funktionieren der EU definitiv untergraben. Deshalb gehe ich davon aus, dass ein entsprechendes Urteil schon eine gewisse Wirkung haben dürfte. Die Frage ist dann natürlich, wie Sie ein entsprechendes Nachgeben auch innenpolitisch verargumentieren würden. Das würde Sie wohl innenpolitisch dann auch unter einen gewissen Druck setzen.
Das wäre sicher spannend im Fall von Polen, dass sie noch keine Flüchtlinge hat. Und in einem zweiten Urteil bestätigt der EU-Gerichtshof ebenfalls die geltenden EU-Asylregeln. Da hätte Kroatien Flüchtlinge nicht durchwinken dürfen nach Österreich und Slowenien. Wie argumentierte denn da das Gericht? Das ist ja jetzt ein Urteil.
Das ist ein Urteil und wir sprechen hier über die Zeit, als tausende Flüchtlinge jeden Tag die Balkanroute nach Norden wanderten. Kroatien ließ die Menschen einreisen und auch gleich wieder an Slowenien und Österreich weiterreisen, wobei Slowenien und Österreich manche auch wieder nach Kroatien zurückschickten. Und der EuGH, der Gerichtshof, musste nun klären, welches Land ist für Asylverfahren zuständig, Slowenien, Österreich oder eben Kroatien. Und der EuGH sagt Kroatien. Einfach zusammengefasst argumentiert er, trotz Krisensituation sei Kroatien zuständig, weil die Menschen in Kroatien die Schengen-Grenze überschritten. Und Punkt. Der EuGH sagt also, auch in Krisenzeiten gilt das bestehende Recht. Man hätte sich auch ein anderes Urteil vorstellen können, weil es wirklich eine Krisensituation war. Aber das Recht gilt eben. Und das muss umgesetzt werden und das ist der Punkt sozusagen, an welchem die Politik dann wieder zum Zuge kommt. Sie müsste sozusagen im bestehenden Recht die Möglichkeiten schaffen, daneben, dass den Ländern geholfen wird, dass also Flüchtlinge umverteilt werden könnten. Und damit wären wir thematisch wieder beim ersten Fall bei der Umverteilung und eben auch der Verpflichtung, wirklich aller hier mitzumachen.
Danke, Oliver Washington, danke nach Brüssel. Auf einer zeitweise sehr wackeligen Verbindung, dafür entschuldigen wir uns. Auf diese Themen dürfen Sie noch gespannt sein im Rendezvous. Elektroautos statt Dieseldreckschleudern lautet das neueste Motto der Politik, mit dem sich Wählergunst holen lässt, offenbar. Nach Frankreich, Norwegen und Deutschland will auch Großbritannien Dieselfahrzeuge bald verbannen. Braucht es dann wieder mehr Atomstrom? Lonza baut aus in Visp, dem Gemeindepräsidenten Freuds.
Dass jetzt so ein Wahlkonzern hier in Visp so hochqualifizierte Produkte will produzieren, das ist natürlich für uns sehr wichtig.
Es entstehen hunderte neue Arbeitsplätze, von wegen der Industrialisierung in Randregionen. Mehr Sonne, Baden für tausende Touristen in Südfrankreich endete der Urlaub mit einer Evakuierung. Es brennt. Es gibt schon tausende davon. Tränen, lachende Smileys, Tierchen, Früchte, die Emojis. Und Sie könnten auch eines erfinden.
Anyone can produce a proposal for a new emoji,
sagt dieser Mann, der Vater der Emojis. Wir lernen ihn hier kurz vor eins kennen. Viele Britinnen und Briten leiden unter der schlechten Luft in ihrem Land. Die Regierung will deshalb künftig auf Elektrofahrzeuge setzen. Sie will ab 2040 den Verkauf von neuen Autos und Lieferwagen mit Benzin- oder Dieselmotoren verbieten, hybride Fahrzeuge mit eingeschlossen. Gleichzeitig hat die Regierung am Morgen Pläne vorgelegt, um gesundheitsschädliche Stickstoffoxide in englischen Städten abzubauen. Martin Aliot.
Die Formulierung im heute Morgen veröffentlichten Plan des britischen Umweltministeriums ist vorsichtig. Das Verbot neuer Verbrennungsmotoren ab 2040 sei ein langfristiges Ziel. 10 Jahre später sollten, Zitat, fast alle Benzin- und Dieselmotoren von den Straßen verschwunden sein. Konkrete Schritte, wie dieses Ziel, das unlängst auch von der französischen Regierung gesetzt worden war, zu erreichen wäre, sind allerdings nicht Gegenstand dieses Papiers. Lokomotiven fehlen ebenfalls, was besonders pikant erscheint im Lichte der jüngsten Regierungsentscheidung, die Elektrifizierung wichtiger Linien abzubrechen. Die Umstellung auf schadstofffreie Motoren bringt massive Verschiebungen, nicht zuletzt den Verlust von derzeit 30 Milliarden Pfund an Mineralölsteuern und den Aufbau eines dichten Netzwerks für die Versorgung von Elektroautos. Derzeit gibt es nur 4-5% elektrisch betriebene Fahrzeuge auf britischen Straßen. Wie der zusätzliche grüne Strom produziert werden soll, ist ebenfalls unklar. Das einzige neue AKW für England jedenfalls befindet sich noch in der Projektphase und ist von zahlreichen Risiken begleitet. nicht zuletzt von Zweifeln, ob dieser Reaktortyp überhaupt funktionieren könne. Etwas konkreter sind die amtlichen Vorgaben für den Abbau von Stickstoffoxiden in englischen Ballungsräumen in den nächsten Jahren. Seit die Regierung im Jahre 2001 Steuervergünstigungen für Dieselmotoren eingeführt hatte, um den CO2-Ausstoß zu verringern, hat sich der Anteil dieses Motorentyps auf 40% erhöht. Inzwischen jedoch hat sich herausgestellt, dass Dieselfahrzeuge gefährliche Mengen von Stickstoffoxiden und anderen schädlichen Partikeln absondern. Schätzungen sprechen von bis zu 40.000 vorzeitigen Todesfällen aufgrund dieser Schadstoffe. Heute hat die Regierung zusätzliche Mittel für die Kommunen versprochen, um die Nutzung von älteren Dieselmotoren in 81 neuen Bezirken mit besonders verschmutzter Luft zu drosseln. 33 dieser Reinluftzonen liegen außerhalb Londons. Es bleibt den Kommunen überlassen, ob sie spezifische Mautgebühren für die betroffenen Modelle einführen wollen oder höhere Motorfahrzeugsteuern. Eine nationale Verschrottungsprämie wird vorläufig ausgeschlossen. Alle diese Maßnahmen, einschließlich der gesetzlichen Privilegierung von Elektroautos für Taxistandplätze oder verringerte Parkgebühren, sollen ab 2020 eingeführt werden. Die britische Regierung hat diese Vorschläge zum Abbau der Luftverschmutzung und zur Drosselung des Klimawandels indessen nicht aufgrund ihrer eigenen politischen Präferenzen vorgelegt. Sie wurde von Umweltschützern auf dem Gerichtsweg dazu gezwungen. Und diese beriefen sich pikanterweise auf Richtlinien der EU. Zumindest für die nächsten anderthalb Jahre ist das Vereinigte Königreich ja noch an diese Vorschriften gebunden.
Martin Aliot. Großbritannien will also bis in 25 Jahren keine Dieselfahrzeuge mehr auf den Straßen haben. Auch in Frankreich, Norwegen und Deutschland ist das in diesen Tagen ein Thema. Das hieße zum Beispiel weniger Abgase, eine sauberere Luft und ruhigere Straßen. Frage an Wirtschaftsredaktor Klaus Amann. Wie realistisch ist das überhaupt?
Ja, also für die Autoindustrie ist das kein Problem, denke ich. Die kann ihre Produktion bis dann umstellen, weg von Diesel und Benzin hin zu reinen Elektroautos. Tesla in den USA macht das ja schon. Der schwedisch-chinesische Volvo-Konzern hat angekündigt, ebenfalls umzustellen. Und alle anderen Autobauer haben bereits ein Sortiment an Elektroautos, das sie weiter ausbauen können. Damit die alten Autos von den Straßen verschwinden, braucht es aber wohl auch eben andere Instrumente. Martin Aliot hat das erwähnt, höhere Abgaben. Und die neuen, die Elektroautos, müssen günstiger werden. Das werden sie aber wohl, je größer das Angebot wird. Interessant wird es sein, wie sich das auf die Schweiz auswirkt. Bis jetzt geht der Bund erst davon aus, dass bis 2050 hierzulande jedes zweite Auto ein Elektroauto sein wird.
Elektroautos brauchen gleichzeitig aber Strom. Wenn immer mehr von uns damit herumfahren, woher kommt dann in Zukunft all der Strom?
Ich glaube, die Menge sollte kein Problem sein. Zurzeit nimmt da die Stromnachfrage eher ab, weil die Energieeffizienz zunimmt und wir haben viel zu große Kapazitäten, also zu viele Kraftwerke in Europa. Dieser Trend kehrt bestimmt mit der Zunahme von Elektroautos. In welchem Ausmaß ist schwierig zu sagen. Für die Schweiz rechnet der Bund mit etwa 6 Terawattstunden mehr pro Jahr bis 2050. Das wäre ein zusätzliches AKW. Aus ökologischer Sicht ist aber wichtig, dass der Strom fürs Elektroauto eben nicht aus Kohlekraftwerken kommt, wie das heute noch oft der Fall ist. Dann ist die Umweltbilanz nämlich schlechter als bei einem Diesel oder Benziner. Das könnte natürlich jetzt gewissen AKW-Projekten Auftrieb geben. Diese sind ja, solange nichts passiert, sauberer natürlich als Kohlekraft, stoßen kein CO2 aus. Aber zurzeit hat es die Technologie schwer, nicht nur, wie von Martin Aliot erwähnt, in Großbritannien, sondern auch beispielsweise in Frankreich und andernorts. Die Alternative ist also Sonnen- und Windkraft, die muss ausgebaut werden, die kann auch ausgebaut werden. Die wird auch immer günstiger, je mehr man produziert. Und Elektroautos haben ja da zwei Effekte. Einerseits brauchen sie zwar eben mehr Strom, aber ihre Batterien können auch helfen, das Netz zu stabilisieren. Also ganz kurz gesagt, der Strom für Elektroautos muss sauber bleiben, das ist die Herausforderung. Das Netz muss stabilisiert oder muss so gebaut werden, dass es stabil ist. Die Menge an Strom, die sollte aber kein Problem sein.
Einige Herausforderungen. Danke für die Einschätzung, Wirtschaftsredaktor Klaus Amann. Sie hören Rendezvous, es ist 10 Minuten vor 1. Dem Pharmazulieferer Lonza geht es blendend. Der Umsatz wächst in den Himmel und der Gewinn steigt um satte 28% im ersten Halbjahr. Lonza sorgt auch mit der Personalpolitik für gute Laune. Der größte Arbeitgeber im Wallis will mit neuen Produktionsanlagen mehrere hundert Stellen schaffen. Dabei wird ständig gesprochen von Deindustrialisierung in Randgebieten. Was macht denn Visp zum attraktiven Standort? Freddy Gasser berichtet.
Guten Morgen. Ich wäre froh, wenn ihr mir das Merkblatt würdet.
Auf den ersten Blick ist das Lonza-Werk Visp ein Chemieunternehmen wie andere auch. Mit weißem Bauhelm, Schutzbrille und Begleitung führt der Weg vorbei an Hallen, Rohrleitungen, haushohen Tanks nach Westen. Dort steht ein Betonwürfel, 20 Meter hoch, mit Namen H39. In H39 zeigt sich, dass die Lonza in Visp auf den zweiten Blick ganz eigene Wege geht. Als eines der ersten Unternehmen weltweit begann die Lonza hier vor 12 Jahren Biopharmaka zu produzieren, wie Werkleiterin Livia Artuso erklärt.
Das heißt, dass wir uns hier als Startmaterial mit ganz kleinen Organismen befassen, zum Beispiel Bakterien oder Hefen. Diese werden so stimuliert, dass sie diese Biopharmazeutika produzieren.
Niemand außer den H39-Mitarbeitenden selber darf das Geflecht aus Rohren und Fässern und Gitterböden hinter Glaswänden betreten. Der ganze Bau ist ein sogenannter Reinraum.
Das heißt, wir nehmen Proben innerhalb dieser Räume, um zu schauen, ob Bakterien wachsen, ob die Luft sehr rein ist. Wir machen Biopharmazeutika, das heißt, das sind Medikamente, die in den Patienten reingehen, also entweder oral oder injiziert.
Und dafür wandelte sich der ehemalige Düngerhersteller Lonza über die Jahrzehnte zum Biotechnologiekonzern.
Als ich gestartet habe im Jahre 2001, waren wir so eine Gruppe von 30 Leuten und heute sind wir, glaube ich, über 300.
Die Geschichte der Lonza ist wie ihr Standort im Oberwalliser Rhonetal. Spektakuläre Aussichten gibt es nicht ohne schroffe Hindernisse. Vor 5 Jahren strich Lonza, der größte Arbeitgeber im Oberwallis, 400 der insgesamt 2700 Stellen. Zukunftsangst machte sich breit im Oberwallis, wo jeder 12. Arbeitsplatz mit der Lonza verbunden ist. Doch diese einschneidenden Maßnahmen machten es erst möglich, dass sich die Lonza heute fit wie nie in ihrer 120-jährigen Geschichte zeigt. So fit, dass sie Anfang Jahr für 5,5 Milliarden Franken mit Capsugel, den weltführenden Hersteller von Kapseln und Softgels, kaufte. Zudem eine Zusammenarbeit mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi begründete. Am Westrand des Firmengeländes in Visp wird dafür zurzeit für 290 Millionen Franken eine neue Biotech-Anlage gebaut. Und heute Morgen verkündete die Lonza einen weiteren Ausbau mit einer völlig neuen flexiblen Produktionsanlage für Krebsmedikamente und andere Therapien, wie der Visper Werksleiter Jörg Soler am Telefon betont.
Wir bauen das Gebäude, wir bringen die Flexibilität auf den Platz, wir bringen das Know-how auf den Platz, wir stellen sicher, dass die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Und so kann eigentlich ein Kunde in seiner Entwicklungsphase, in seiner Planung rund 12 Monate sparen, wenn er mit Lonza den Weg geht.
Für die Lonza selber sei die Zusammenarbeit mit Sanofi und jetzt der Bau dieser neuen Anlage ein klares Bekenntnis zum Standort Visp mit mehreren hundert neuen Stellen, betont Jörg Soler. Wie viele tatsächlich neu geschaffen werden, lasse sich nicht beziffern. Dabei setze Lonza mit weltweit 14.000 Mitarbeitern in allen Erdteilen ganz bewusst auf den Produktionsstandort Visp im Oberwallis.
Die Randregion gibt uns natürlich auch den Vorteil, dass wir eigentlich hier auf Platz eine Firma sind, die jungen Leuten eine sehr, sehr gute Zukunft bieten kann, die nicht einfach ein Weg ist, sondern die ein Entwicklungspotenzial hat für jeden Mitarbeiter.
Und die meisten Mitarbeiter deshalb langfristig bei der Lonza blieben. Froh, dass sich die Lonza heute so fit zeigt, ist auch Gemeindepräsident Niklaus Furger. Immerhin zahlt die Lonza über einen Drittel der Steuereinnahmen von juristischen Personen an ihre Standortgemeinde Visp.
Dass jetzt so ein Weltkonzern hier in Visp so hochqualifizierte Produkte will produzieren, das ist natürlich für uns sehr wichtig, weil das euch mittel- und langfristig die Garantie für den Arbeitsplatz hier mit uns ist.
Die Lonza Visp bleibt weiterhin Baustelle. In der neuen Anlage, so Werksleiter Soler, solle für mindestens die nächsten 10 Jahre produziert werden.
In Südfrankreich und Korsika brennt es. Tausende Hektar Wald und Vegetation sind verkohlt oder zu Asche geworden. In der Nacht auf heute, nun wurden in der Nähe von Saint-Tropez 10.000 Menschen wegen der Waldbrände evakuiert. Frage an SRF-Frankreich-Korrespondentin Alexandra Gubser. Warum mussten so viele Menschen evakuiert werden? Also nicht bei jedem Waldbrand im Mittelmeerraum ist das ja so.
ja eben durch den heftigen Mistral angefacht, ist dieses Feuer sehr nahe an die Ortschaft Bormes-les-Mimosas herangerückt. Die Bevölkerung dort, die wird während der Sommermonate praktisch verdoppelt oder sogar verdreifacht. Und darum mussten viel mehr Menschen in Sicherheit gebracht werden, als eigentlich dort wohnhaft sind. Vor allem wurden Campingplätze evakuiert und auch Zweitwohnungen.
Ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle?
Leider nein. Ausgebrochen war es letzte Nacht auf einem Platz, wo Campingwagen abgestellt werden. Dort wurde alles zerstört. Von da haben sich die Flammen den Hügel hinaufgefressen und bedrohen die ersten Häuser. Weil der Mistral mit bis zu 90 Stundenkilometer bläst, aber auch immer wieder dreht, konnten die Canadair-Flugzeuge, die Wasser abwerfen und normalerweise die Feuerwehrleute am Boden unterstützen, in der Nacht nicht fliegen. Und das heißt also, das Feuer ist nach wie vor nicht unter Kontrolle und über 600 Feuerwehrleute kämpfen noch dagegen.
Was geschieht denn jetzt mit den Menschen, die evakuiert worden sind in der Nacht?
Sie wurden erst im Gemeinderatssaal von Bormes-les-Mimosas untergebracht, allerdings fast ja natürlich keine 10.000 Personen. Viele Menschen haben darum am Strand geschlafen oder haben eher kein Auge zugetan, sondern zugesehen, wie das Feuer 800 Hektar Wald buchstäblich in Windeseile aufgefressen hat.
Gibt es denn so etwas wie eine Reisewarnung? Also was sollen jetzt die Leute machen, die Urlaub geplant haben in dieser Region?
Bei dem stets drehenden Wind kann man nicht sagen, welche Gebiete vielleicht betroffen werden von einem Feuerausbruch. Auch heute Morgen ist bei Martigues ein neues Feuer ausgebrochen und auf Korsika sind die Flammen, die schon 2000 Hektar Maquis zerstört haben, auch bei weitem nicht unter Kontrolle. Also man kann nicht sagen, wo kann man hin, wo kann man nicht hin. Auf Korsika ist es immer noch ein starker Westwind und in Südfrankreich bläst immer noch der Mistral, der die Flammen immer wieder anfacht und das Land ist komplett ausgetrocknet. Man kann wirklich nicht sagen, wo kann man hin und wo nicht.
Weiß man eigentlich bei diesem Feuer in der Nähe von Saint-Tropez, was es ausgelöst hat, also ob da jetzt Menschen mit involviert waren?
Man nimmt es an, nicht vielleicht Brandstiftung, obwohl auch das wird nicht ausgeschlossen. Es könnte auch Unachtsamkeit sein. Es ist hier strengstens verboten, eine Zigarettenkippe wegzuwerfen, ein Barbecue zu machen oder überhaupt mit einer Säge, die Funken sprühen könnte, im Wald zu arbeiten. Der Boden ist so ausgetrocknet, es hat seit Monaten nicht geregnet, dass der kleinste Funke genügt, um ein Feuer zu entfachen. Man weiß es einfach noch nicht, was es genau war. Vielleicht wird man das auch nie herausfinden.
Sagt SRF-Frankreich-Korrespondentin Alexandra Gubser im Rendezvous. Wann haben Sie mit Ihrem Smartphone zuletzt einen zwinkernden Smiley verschickt oder die rassige Flamenco-Tänzerin? Ganze 6 Milliarden solcher Emojis werden jeden Tag verschickt, meist von Smartphone zu Smartphone. Und es gibt einen Mann, der über all diese Emojis wacht. Mark Davis, der Präsident eines Konsortiums, das dafür sorgt, dass Schriftzeichen wie Emojis auf all unseren elektronischen Geräten gleich aussehen. Wer ist dieser Mann? Jürg Tschirn hat Mark Davis in Zürich kennengelernt.
Wenn Mark Davis ein Emoji wäre, dann vielleicht der Weihnachtsmann, der dem großgewachsenen 64-Jährigen mit seinem grauen Bart nicht unähnlich sieht. Aber Mark Davis ist kein Weihnachtsmann, sondern Software-Ingenieur. Seit gut 5 Jahren arbeitet er bei Google in Zürich und hat in der Zeit sogar schon Schweizerdeutsch gelernt.
Danke für Mann. Ich rede Schweizerdeutsch, aber es ist nicht einfach für mich. Es ist besser, wenn ich Kalifornisch rede.
Bei Google kümmert sich Davis darum, dass Software und Dienste leicht an andere Sprachen und Kulturen angepasst werden können. Und als Mitbegründer und Präsident des Unicode-Konsortiums ist er so etwas wie der Herr der Zeichen, der Buchstaben und Symbole, die wir auf unseren elektronischen Geräten brauchen. Dazu gehören auch die Emojis. Mark Davis kommuniziert selbst gerne mit den bunten Symbolen. Er hat auch einen Liebling, das Emoji, das mit den Augen rollt.
One of my favorites is the eye roll emoji. I'm also looking forward to the raised eyebrow emoji. That I think will become one of my new favorites.
Und er freut sich auf ein neues Emoji, das bald kommen wird und eine hochgezogene Augenbraue hat. Sein Unicode-Konsortium ist für die Einführung der neuen Zeichen verantwortlich. Und mit seinem Standard stellt das Konsortium sicher, dass Schriftzeichen und Symbole in allen Sprachen und auf allen elektronischen Geräten korrekt dargestellt werden. Damit koordiniere es nicht weniger als die elektronische Kommunikation sämtliche Kulturkreise der Erde, wie die NZZ einmal schrieb. Lange Zeit interessierte das nur Fachleute. Aber seit im Oktober 2010 die ersten Emojis in den Unicode-Standard aufgenommen wurden, steht die Arbeit des Konsortiums plötzlich im Licht der Öffentlichkeit. Und das, obwohl die etwas über 1000 verschiedenen Emojis nur knapp 1% aller Zeichen des Standards ausmachen. Allerdings, es sind die einzigen Zeichen, die bald ihren eigenen Kinofilm haben.
Ich muss auf Eddies Nachricht antworten. Was schreibe ich ihr?
Sei cool.
Was? Chicken-Emoji.
Und auch die einzigen, denen ein Tag im Jahr gewidmet ist, der World Emoji Day, mit einer eigenen Hymne.
July 17, grab your emoji. It's World Emoji Day, we're having a party.
Neue Emojis vorschlagen können wir alle. Das Unicode-Konsortium hat auf seiner Webseite die nötigen Formulare dazu. Doch es braucht eine gute Begründung, weshalb das Zeichen unbedingt nötig ist. Denn was einmal in den Standard aufgenommen wird, bleibt für immer drin. Emojis, die einen kurzlebigen Trend abbilden, haben deshalb keine Chance. Und auch kommerzielle Emojis, Firmenlogos etwa, kommen nicht in Frage. Am wichtigsten sei, dass ein neues Emoji breit genutzt werde und nicht zu spezifisch sei, sagt Mark Davis.
The biggest factor is, will it be used widely? If you came in with a proposal for
ein Emoji, das einen bestimmten Pilz abbilden soll, der nur auf einem bestimmten Baum in Mosambik wachse, würde dem Anspruch zum Beispiel nicht genügen. Und auch ein Emoji für einen bestimmten Schweizer Käse, sagt Davis später noch, wäre chancenlos. Denn schließlich gibt es schon ein Käse-Emoji. Es kommt im Emoji-Verzeichnis nach dem Baguette und gleich vor dem Ei.
Jürg Tschirn. Punkt 1 nach 1. Wenn Sie abstimmen gehen und sich informieren, was denken Sie, wie objektiv sind da die Informationen, die Sie bekommen? Oft haben PR-Berater ihre Finger im Spiel dabei. Wie sich Abstimmungen gewinnen lassen und welche Rolle dabei Geld spielt, das erfahren Sie gleich in unserer Sommerserie von Breaking News zu Fake News nach den Schlagzeilen. Bitte, Patrick Seiler.
Der Mann, der in Schaffhausen Menschen mit einer Kettensäge angegriffen hatte, ließ sich widerstandslos festnehmen heute Morgen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann habe bei seiner Verhaftung 2 geladene Armbrüste mit eingesetzten Pfeilen bei sich getragen. Die Motorsäge habe noch nicht sichergestellt werden können. Deutschland kritisiert die neuen Sanktionen der USA gegen Russland. Die vom US-Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit angenommenen Sanktionen hätten zur Folge, dass deutsche Unternehmen nicht mehr mit russischen zusammenarbeiten dürften, teilte das deutsche Außenministerium mit. Das sei nicht akzeptabel. Von den EU-Asylregeln darf unter keinen Umständen abgewichen werden. Dieses Grundsatzurteil hat der Europäische Gerichtshof gefällt. Er hatte 2 Fälle zu beurteilen, bei denen Menschen durch Kroatien gereist waren und später ihre Asylanträge in Österreich und Slowenien stellen wollten. Beide Länder sahen Kroatien in der Pflicht, die Asylverfahren abzuwickeln.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.